Mit einer neuen sechsteiligen Lesereihe aus dem kürzlich erschienenen Band mit Erzählungen des ukrainischen Autors Serhii Shadan. Keiner wird um etwas bitten, in der Übersetzung von Sabine Stöhr und Juri Durkott. Shadan wurde 1974 im Gebiet Luhansk geboren und lebt seit seiner Kindheit in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Der Lyriker, Performer und promovierte Literaturwissenschaftler hat seine Stadt trotz der massiven russischen Angriffe nie verlassen. Er engagiert sich humanitär und seit 2024 auch als Soldat. Als ukrainischer Rimbaud ist er die Stimme seiner Generation und eine prägende Figur der Kultur- und Musikszene der Ukraine. Seine Geschichten sind atmosphärisch dicht und voller Menschlichkeit. Hören Sie, das Licht wird aufgehen über der Stadt der Gerechten, gelesen von Janusz Torp, und danach An wen du dich später noch erinnerst, gelesen von Konstanze Becker.
Das Licht wird aufgehen über der Stadt der Gerechten. Wie heißt er? Serhii, glaube ich. Kennst du ihn? Fragte Wovchik. Misha hat ihn empfohlen, antwortet Valera. Mehr weiß ich nicht. Ja, wenn er ihn empfohlen hat, dann gut, gibt sich Wovchik zufrieden. Und warum hier? Hätten wir nicht im Büro reden können? Hier ist es gemütlicher, erklärt Valera. Für uns und für ihn. Dann los jetzt, ich will nach Hause. Der Herbst fängt gerade erst an. Wenn man hier in der Teeküche der Firma im 9. Stock sitzt und auf die Stadt hinunterschaut, könnte man meinen, dass draußen immer noch Sommer ist. Schlendernde Passanten, langsame Straßenbahnen, ein endloser Abend, gemächlich und unaufhaltsam werden die Straßen von oben mit rotem, verschwenderischem Licht geflutet. Die frühen Abendstunden bezaubern weiter durch ihre Ruhe, die Zeit lässt sich ertasten, wie die Rinde eines Baums, angenehm, über den Sommer aufgewärmt, voller Sonne. Mit 30 ist es gut, die Stadt von oben zu betrachten, es ist gut, den fernen, gebrochenen Horizont zu sehen, es ist gut, eine ordentliche Arbeit zu haben und einen Ort, wo man sich vor dieser Arbeit verstecken kann. Noch im Frühjahr haben sie für die Küche gemütliche, einfache Lehnstühle statt der billigen Plastikstühle bestellt, damit man hier auch wirklich sitzen will und nicht irgendwo hinhasten. Nun müssen sie wirklich nirgendwo hin, bei ihnen passt alles. Gut ausgebildete Männer um die 30. Valera ist hager, groß, hat einen roten Bart, sieht aus wie ein Tourist, der nicht weiß, wohin er sich als nächstes aufmachen soll. Wovchik ist rund wie ein Ball, trägt eine Cargohose mit unzähligen Taschen und ein David Bowie-T-Shirt. Sie sehen nicht aus wie Millionäre, obwohl sie Millionäre sind. Valera geht zu den Küchenregalen, nimmt eine Packung Mineralwasser, pflückt eine Flasche aus dem Plastik wie eine exotische Frucht, lässt sich wieder in den Stuhl fallen, trinkt. Wovchik liest die Nachrichten auf seinem Smartphone. Er kommt um 5:30, wie vereinbart. Betritt hinter Larissa die Küche. Die greift ihn am Ellbogen, schiebt ihn nach vorne. Kann ich gehen? Fragt ihr Blick. Der Raum ist voller Licht und wirkt ruhig und gemütlich. Hallo, ruft Wovchik munter. Hallo, echot Valera gutmütig. Nimm einfach den ersten Stuhl, der dir ins Auge sticht, sagt er und verstummt plötzlich. Er geht noch ein paar Schritte bis zu einem der Stühle, setzt sich vorsichtig hin. Die Abendsonne wirft ihre Strahlen, die Küche gleicht einem Flussbett, das bis zum schlammigen Grund durchleuchtet ist. Tee, Kaffee? Fragt Valera. Und was trinken Sie? Fragt er zurück. Wasser, sagt Valera konsterniert und deutet auf die Flasche. Möchtest du? Ja, sagt er. Wir können uns duzen. Valera steht auf, pflückt eine neue Flasche aus der Verpackung, macht sie auf und reicht sie ihm.
»Ich bin Vova«, sagt Wovcik, »und das ist Valeri.«
»Seri«, sagt der Mann, »Seri Stanislavovich Ponomariov.«
»Hauptsache Stanislavovich«, lacht Wovcik.
Valera lächelt auch, aber irgendwie unsicher. Auch Seri Stanislavovich lacht.
»Okay, Seri Stanislavovich«, sagt Wovcik gelassen, ganz ohne Druck. »Mischa hat dich empfohlen, also ist es eher eine Formsache. Wir wollten uns einfach ein bisschen mit dir unterhalten. Keine Sorge, wir sind ja alles Freunde, wie du siehst.«
»Klar«, antwortet darauf Seri Stanislavovich trocken. »Mischa hat gesagt, dass ihr befreundet seid, ich weiß. Ich will bloß nicht, dass ihr mich nur deswegen nehmt, versteht ihr?«
Wovcik schielt rüber zu Valera, bemerkt dessen plötzliche Anspannung. »Ach was«, sagt Wovcik und wählt die Worte sorgfältig, »wir können dich wirklich gut brauchen.«
»Hör mal«, unterbricht ihn Seri Stanislavovich behutsam und senkt den Kopf, als läse er von einem Spickzettel ab. »Darf ich etwas sagen?«
»Na klar«, antwortet Wovcik, aus dem Konzept gebracht und schielt wieder zu Valera.
Der lässt den Blick durch den Raum wandern, als wollte er sich an etwas festklammern. Eine Zeit lang schweigen alle. Der Raum ist voller Sonne, die gesamte Etage voller Wärme. Der Abend naht, erfüllt die Ecken, wirft Schatten.
»Ich wünschte, ich wäre jetzt draußen«, denkt Wovcik, »weit weg von hier.«
»Hör mal«, fängt Seri Stanislavovich an, »es ist nicht klar, an wen er sich wendet. Hört mal«, korrigiert er sich sofort, »ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr euch darauf eingelassen, euch Zeit genommen habt und mir zuhört.«
»Passt schon«, sagt Wovcik aufmunternd.
»Nein, stopp, darf ich weiterreden?«
»Klar, sorry.«
Wovcik beschließt, ihm nicht mehr ins Wort zu fallen, lehnt sich im Stuhl zurück, schließt müde die Augen. Es wird dunkel und unbehaglich. »Danke.« Seri Stanislavovich macht eine Pause und fährt dann fort. »Mir ist wichtig, dass ihr, wenn ihr mich seht, nicht sofort an Mischa denkt. Dass ihr mich so seht, wie ich bin.« Valera sieht ihn nun genau an. Er ist knapp 40, älter als sie, das fällt sofort ins Auge. Zumindest fällt es Valera auf. Er sitzt da im schwarzen Anzug, das Hemd schief zugeknöpft, aber das merkt er wohl nicht. Valera würde gerne zu ihm gehen und die verdammten Knöpfe richten, aber er hält sich zurück und starrt sie an, als wären sie total wichtig. Seri Stanislavovich dagegen wird nervös, weiß nicht, wohin mit seinen schwarzen Händen. Er weiß, dass alle auf seine Hände schauen und versucht, sie irgendwo zu verbergen, wie dunkle, tote Fleischstücke vom Markt.
»Ich habe entsprechende Berufserfahrung«, sagt Seri Stanislavovich. »Ich bin ja nicht einfach so hier.«
»Na gut«, sagt plötzlich Valera, »lass uns normal reden. Weißt du, wie groß unser Geschäft ist und wie viel Arbeit auf dich zukommt?«
Eine Taube landet unbeholfen auf der Fensterbank, späht in den Raum, sieht drei komische erwachsene Typen, fängt mit ihrem Vogelauge die gesamte Welt menschlicher Beziehungen und Geheimnisse ein. Eine wundersame Welt voll tausend kleiner Details, die man endlos betrachten und untersuchen kann.
»Weiß ich«, antwortet Seri Stanislavovich ruhig. »Ich denke, anfangs wird es schwierig, aber ich schaffe das.«
»Sicher?«, fragt Valera nach.
»Sicher«, bestätigt Seri Stanislavovich wieder ganz ruhig. »Ihr seid bestimmt eine ernstzunehmende Firma, aber ich habe schon ganz andere Dinge gesehen«, lacht er.
Erst wollen sie mitlachen, aber es bleibt ihnen im Hals stecken. Wovcik holt mechanisch sein Smartphone heraus, liest beiläufig etwas, als wäre er allein im Raum. Valera stellt die Wasserflasche hin, steht auf, geht zum Fenster. Unten werfen die Bäume schwere, tiefe Schatten. Es ist kaum zu erkennen, was sich da verbirgt. Doch wenn man ganz genau hinschaut, kann man den Wind sehen, der das Gras berührt, wieder aufsteigt, sich in den Baumkronen verfängt, über den Häusern wirbelt, die gesamte Stadt einhüllt, die voller Wärme und Licht ist, bedeckt vom Himmel, umgeben von Sonne und Mond. Je länger man sie betrachtet, desto mehr Geheimnisse und Verstecke erkennt man, desto mehr Stimmen hört man, desto mehr spürt man Bewegung und Freude. Die Schatten werden tiefer, es beginnt zu dämmern. Wovcik steht auf, knipst das Licht an. Seri Stanislavovich weiß, dass er sie aufhält, sagt aber noch, »Ich schaffe das. Niemand hat uns ein leichtes Leben versprochen, mir jedenfalls nicht. Und wenn es jemand getan hätte, hätte ich ihm nicht geglaubt.«
»Gut«, sagt darauf Valera, »wir sind hier wirklich alle Freunde. Du wirst dich schon einleben.«
»Mal schauen«, antwortet Seri Stanislavovich.
»Findest du den Ausgang?«
»Na klar.« Er geht, sie bleiben noch lange in der Küche sitzen. Valera holt eine Flasche Wein, entkorkt sie. Dann die nächste. Wovcik erzählt von seiner Tochter, der neuen Schule, den neuen Lehrern, sagt, es gefällt der Kleinen, dass sie gut lernt. Redet und spürt plötzlich, dass er nirgendwo hingehen, diesen Raum nicht verlassen will, dass er sich nur hier geborgen fühlt. In dieser Küche, unter den gelben Lampen. Auch Valera erzählt von seinen Kindern, prahlt. Wettkämpfe, Medaillen, Auswahlmannschaft. Sie sitzen da, brüsten sich mit ihren Kindern, betrinken sich langsam. Es wird ganz dunkel.
Hör mal, bricht es plötzlich aus Wovcik heraus, wie will er denn arbeiten? Er ist doch blind.
Er soll ja keine Bilder malen, widerspricht ihm Valera schroff. Er wird's schon schaffen. Sag im Büro Bescheid, sie sollen ihm den ersten Tag helfen.
Was ist ihm denn passiert?
Landmine. Mischa hat erzählt, dass ihr Pickup in die Luft geflogen ist, bei Kharkiv. Auf dem Rückweg vom Einsatz sind falsch abgebogen, alle zerfetzt, die ganze Gruppe. Nur unser Sergej Stanislavovic überlebte. Bloß, dass er jetzt nichts mehr sieht.
Okay, lass uns gehen.
Valera steht auf, räumt die leeren Flaschen weg, spült die Gläser. Er überlässt sowas nur ungern der Putzfrau. Wovcik liest gelangweilt die Nachrichten, hat es nicht eilig aufzustehen. Valera wirft sich die Jacke über, sieht ihn fragend an. Kommst du? Fragt er. Geh nur. Wovcik schüttelt den Kopf. Ich bleibe noch ein bisschen hier.
Gut, sagt Valera und klopft ihm auf die Schulter. Bis morgen dann.
Auf der Schwelle, in der offenen Tür, dreht er sich um.
Vergiss bloß nicht, das Licht auszumachen.
An wen du dich später noch erinnerst. Ihre Stimmen sind heiser, als wären sie alle erkältet oder hätten bloß lange im Wind gestanden, stampfen mit den Füßen, überschreien einander. Sie sind unter sich, kennen sich gut, alle gehören zur selben Einheit, stehen dicht beisammen mitten im großen, von der Frühlingssonne durchfluteten Saal, bemüht, sich natürlich zu benehmen, aber von Zeit zu Zeit werfen sie einen Blick auf die schwere, angelehnte Tür, als erwarteten sie von dort eine Überraschung. Sie bleiben zusammen wie Schüler, ignorieren die anderen, verstecken ihre Hände hinter dem Rücken und haben Angst, den Teppich zu zertrampeln. Er ist teuer und hässlich. Solche Teppiche schenkt man Leuten, von denen man nichts braucht. Sie haben Lust auf eine Zigarette, aber der Kommandeur hat befohlen, nicht wegzugehen. Eine Behörde, hier arbeitet man aus purem Enthusiasmus, also lieber nicht auf Pünktlichkeit hoffen. Besser einfach warten. Ist doch ein Familienfest, hatte der Kommandeur gesagt. Beerdigung, Taufe, sowas. Kann man nicht planen. Man steht da und wartet, bis man gerufen wird. Wir kamen 20 Minuten zu spät, hatten Blumen gekauft, sie lange ausgesucht, lange eingepackt, bretterten durch die Stadt, waren spät dran. Dachten, es sei sinnlos, alles sei schon vorbei, aber umkehren wollten wir nicht, also fuhren wir hin. Der Haupteingang war zu. Wir mussten um das Gebäude herum. Am Hintereingang stand eine Gruppe älterer, sorgengeplagter Menschen. Männer in verschlissenen Festtagssackos, Frauen in bunten, unbequemen Kleidern. Sie warteten, bis sie an der Reihe waren, aber so, als hofften sie, vergessen zu werden. Wir traten ein, stiegen ein paar Stufen hinauf und landeten in einem großen, hellen Raum mit Staatssymbolik an den Wänden, die weniger feierlich als traurig wirkte. »Wo geht es hier weiter?«, fragten wir eine Frau, die gerade etwas ans schwarze Brett heftete. Sie wedelte mit der Schere in Richtung einer großen, massiven Tür. Wir stießen sie auf und fanden uns im Saal wieder. Da waren die anderen. Und auch wir begannen zu grüßen, die anderen zu überschreien, uns unserer schweren Stiefel zu schämen, Fremde zu ignorieren, besorgt auf die geschlossene Tür zu blicken. Als wir alle begrüßt hatten, traten wir zur Seite an die Wand. Der Fotograf fummelte an seiner Kamera herum, ich schaute aus dem Fenster. Manchmal kam jemand auf mich zu, sprach mich an. Draußen war Frühling, sonnig, trocken, mit Staub und Vögeln, die ihren Platz nicht fanden. Autos rollten auf den nahegelegenen Parkplatz und scheuchten Vogelschwärme auf, als wären sie Hunde, die sorglose Frühlingsvögel jagten. Ganze Familien quollen aus den Autos heraus, angespannt, feierlich, lärmend. Die Männer blinzelten in die Sonne, Die Frauen organisierten irgendetwas. Die Kinder wollten einfach nur weg. Die Kinder wussten noch nicht, wo sie hier hingeraten waren. Die Tür ging auf, alle verstummten, drehten sich um und versuchten zu erkennen, was dort hinter dieser Tür war, was man erwarten, worüber man sich freuen konnte. Unser Kommandeur trat ein, gefolgt von einer Frau mit komischer Frisur. Die Frau trug grün, sie war wohl die Chefin hier, obwohl sie sich neben dem Kommandeur ein bisschen unsicher fühlte. Der Kommandeur spürte das und nutzte es aus. »Also«, sagte er, »sind alle da? Niemand ist rauchen?« Alle waren da, was den Kommandeur unheimlich freute. Als wäre es das Wichtigste, dass niemand rauchte, solange er weg war, dass niemand ohne ihn rauchte. Ich glaube, er hatte sich einfach daran gewöhnt, alle abzuzählen, für alle verantwortlich zu sein. Jetzt gehen wir in den nächsten Raum und stellen uns an der Wand auf. Hören auf Tetjana. Er schaute sich zu der Frau in Grün um. Wolodimirivna, erinnerte sie ihn mit familiärer, aber unangenehmer Stimme. Wolodimirivna, stimmte der Kommandeur zu. Der Fotograf geht zuerst, hinter ihm das Brautpaar, dann alle anderen. Klar? Es wird geheiratet. Alle lachten, drängelten und schoben sich vorwärts. Der Bräutigam ging als Erster. Er schritt selbstsicher, obwohl es von der Seite so aussah, als würde ihn jemand schubsen. Die Braut ging strahlend hinterher. Sie war nicht groß, schlank, mit kurzen blonden Haaren. Das Kleid passte ihr gut, was bei den Bräuten sonst fast nie der Fall ist. In den Händen hielt sie einen Blumenstrauß und schwenkte ihn wie einen Fächer. Es wurde klar, dass sie das Ganze ironisch betrachtete und sich nur aus Respekt vor dem Bräutigam darauf eingelassen hatte. Der Bräutigam spürte das und war nervös. Er war gut aussehend, groß, kam in Uniform und hatte zugelassen, dass man ihm die Medaille anheftete, die er gewöhnlich daheim zwischen den Sportpokalen versteckte. Seine Braut hatte gewollt, dass er die Medaille trug. Wenn schon Zirkus, dann richtig. Er schämte sich also gleichzeitig für die Medaille, für seine großen, von Benzin angesenkten Hände, für seine Mutter und seinen Vater, die so weinten, als hätten sie Mitleid mit ihm. Auf die Braut schauten seine Eltern wachsam und misstrauisch, als hätten sie noch keine Zeit gehabt, sie ordentlich zu begutachten. Aber sobald der Fotograf neben ihnen auftauchte, fingen sie automatisch an zu lächeln, hoffnungslos, verzweifelt, unter Tränen. Tetjana Wolodimirivna sprach kurz und zusammenhanglos. Sie hätte auch länger gesprochen, aber im Korridor warteten schon die Nächsten. Sie sprach unaufrichtig. Irgendetwas hinderte sie daran, aufrichtig zu sein. Entweder die aus ihrer Arbeit resultierende Nüchternheit oder ihr Gewissen, das sie noch nicht komplett verloren hatte. Also sagte sie ein paar Worte über die neue Familie, die allgemeine Freude, streifte die internationale Lage, umriss die wichtigsten Themen der Innenpolitik, der sozialen Sicherheit, der regionalen Entwicklung, der Reform des Bildungs- und Gesundheitswesens, erwähnte die Kultur, den Sport und das Wetter für die Sommersaison, wünschte nebenbei den Jungvermählten Glück und riet ihnen, ihren Eltern zu gratulieren. Die würden ja die Suppe auslöffeln müssen. Als sie fertig war und der Kommandeur ihr ziemlich unbeholfen die Hand geküsst hatte, verschwand sie hinter der Tür und ließ uns mit der neuen Familie allein. Der Kommandeur hob zufrieden die Hand, alle wurden still. Nur die Mutter konnte nicht an sich halten und weinte noch ein bisschen weiter. »Also«, sagte der Kommandeur, »jetzt eine rauchen, dann ein Foto und ab nach Hause.« Alle stürzten sich fröhlich auf das junge Paar, gratulierten, schenkten ganze Haufen greller Blumen, gingen hinaus. Der Fotograf und ich warteten, bis wir an der Reihe waren, gratulierten den beiden, überreichten unsere Blumen, wünschten Glück, gingen nach draußen. Wir traten zu unseren Leuten, die unterhielten sich angeregt über das, was sie gesehen hatten. »Jechor«, sagte jemand über den Bräutigam, »hatte richtig was vorbereitet, ein Lied einstudiert, über die Mutter. Aber Natka«, sagte er über die Braut, »wollte nicht, dass er es singt.« »Warum nicht?«, fragte ich. »Also sie meinte, wenn du deine Mutter heiratest, dann kannst du es singen.« »Logisch, logisch«, stimmten auch die anderen zu. Es waren viele Menschen da. Die Sonne wärmte den Asphalt. Es war ruhig wie vor 2 Jahren. Was hatte diese ganze Bande vor 2 Jahren gemacht? Geld verdient. Gutes, ehrliches Geld, das es den Jungs ermöglichte, normal und ohne Gewissensbisse zu leben. Sie hatten studiert, waren in der Welt herumgereist, lebten ihr Leben. Nun standen sie da, vor dem Standesamt, auf dem von Granatsplittern aufgebrochenen Asphalt, freuten sich für ihren Freund, der gerade so glücklich geheiratet hatte, und dachten über das eigene Leben nach. Aber ihr Leben war im Großen und Ganzen dort geblieben, auf der anderen Seite jenes Winters, der vor 2 Jahren zu Ende war. Vom eigenen Leben war nichts geblieben, außer dieser lärmenden, unerträglichen Bande. Also musste man zusammenhalten, sonst gab es nichts, woran man sich klammern konnte. Kennst du seine Eltern? Wir warteten schon seit einiger Zeit darauf, dass man uns für das Gruppenfoto zurückriefe. Standen bei Sascha, dem stellvertretenden Kommandeur, der hier eigentlich das Sagen hatte. Er war groß, schwarz, grimmig, stand da, lächelte, rauchte irgendwie kindlich, ohne zu inhalieren. Kenne ich. Er kam ja noch vor diesem Krieg zu uns, 2018, als ganz junger Kerl. Und wer sind Sie? Universitätsdozenten. Dozenten? Was unterrichten Sie? Nichts. Seit 20 Jahren stehen Sie auf dem Markt. Sie mögen die Braut nicht, oder? Sie mögen ihn, machen sich Sorgen. Er ist ja bei der Armee. Sie doch auch. Aber das ist nicht Ihr Problem. Und Ihre Eltern? Fragte ich. Wo sind die? Konnten sie nicht kommen? Konnten sie nicht, antwortete Sascha. Sind in den besetzten Gebieten. Haben es nicht geschafft, auszureisen? Sie wollten nicht. Und was machen sie nun? Arbeiten. Für wen? Für ihre Rente. Er rauchte seine Zigarette zu Ende und schmiss die Kippe Richtung Mülleimer. Sie hat einen Bruder, sagte er, einen jüngeren, ist auch dort geblieben. Er hat ihr heute Morgen ein Foto geschickt, einen abgetrennten Schweinskopf, als Glückwunsch sozusagen. Er drehte sich um und ging. Andere folgten ihm. Die Zivilisten, die sich an der Tür drängten, machten Platz, ließen ihn durch. Die Frauen schauten verzweifelt, die Männer schwiegen. 2 junge Kerle standen an der Seite. Sie trugen Trainingsanzüge mit irgendwelchen Aufschriften, weiße, neue, billige Turnschuhe. »Heiratet ihr auch?«, fragte ich. Sie spannten sich an, beschlossen aber, nicht auszuflippen. »Wir verheiraten unseren Bruder«, sagte der, der näher zu mir stand. »Und wie alt ist er?« 20. »Warum so jung?« »Die Liebe«, sagte der Junge nach kurzem Überlegen. »Und die Eltern, was sagen die dazu?« Ich beschloss, die Unterhaltung fortzusetzen. »Die Mutter hat nichts dagegen, der Vater ist weg. Im Krieg? Im Knast?« »Also dann«, mir fiel keine bessere Antwort ein. »Ich gehe dann mal. Gesundheit dem Brautpaar.« Aus irgendeinem Grund bildeten alle erneut eine lange Schlange, gratulierten dem jungen Paar noch einmal. Die Soldaten, die den Bräutigam schon lange kannten, gingen zu den Eltern, gratulierten auch ihnen. Die Mutter umarmte alle. Sie hatte aufgehört zu weinen, sich gefasst. Der Vater sah dagegen irgendwie verwirrt aus. Er war es nicht gewohnt, dass man ihm dankte, überhaupt, dass man ihn nicht anschrie. Die Schlange war unendlich lang. Alle redeten viel, gratulierten ausgiebig, umarmten vorsichtig die Braut. Die Sonne drang durch die schweren, verstaubten Vorhänge. Man hatte ein Gefühl von Sommer, ein Gefühl der Unendlichkeit, wenn der Sommer gerade erst anfängt, wenn es so viel davon gibt, dass du gar nicht weißt, wohin, darin untergehst wie in einem durchgewärmten Fluss. Du spürst, wie das Wasser an dir vorbeifließt, dich meidet, dich allein lässt, mitten im warmen, dicken Strom, in der zähen Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft. Der Fotograf stellte uns lange auf. Der Kommandeur lief hin und her und schrie. Alle drängelten, störten sich gegenseitig, wechselten die Plätze. Trotzdem passten nicht alle aufs Bild. Jemand verdeckte jemanden, ein anderer fand keinen Platz. Dem Kommandeur reichte es schließlich. Also, sagte er, wir machen es wie eine Fußballmannschaft. Die Vorderen hocken, die Hinteren stehen. Ist das jedem klar? Es war jedem klar. Plötzlich passten alle ins Bild. Sascha und ich hockten nebeneinander, fühlten uns wie Fußballspieler, lauschten den Anweisungen des Fotografen. Wie gerne würde ich mir dieses Foto in 20 Jahren anschauen, sagte Sascha. Das wirst du, versicherte ich ihm. Wenn ich da noch am Leben bin, stimmte er mir zu. Wir haben zu Hause im Familienalbum ein Foto meines Vaters bei der Armee. Da hocken sie auch alle so, irgendwo im Wald. Mein Vater hat sich das gerne angeschaut und sich an jeden Einzelnen erinnert. Also, du wirst dich auch an uns alle erinnern, lachte ich. Schaffst du das? Da bin ich mir nicht sicher, lachte er zurück. Ich kenne ja schon jetzt nicht mal die Hälfte. Achtung, rief der Fotograf, und es wurde still. Die Tür ging auf und die jungen Kerle von vorhin kamen herein, sahen unsere Mannschaft, verharrten. Geht durch, macht schon, rief ihnen der Kommandeur aufmunternd zu, ohne die Augen von der Kamera abzuwenden. Sie gingen zu ihrer Gruppe, unsere Blicke folgten ihnen schweigend. Ihre Leute standen am anderen Ende des Saals, warteten, bis sie an die Reihe kamen, standen still, betrachteten die Soldaten, kommentierten nicht, sagten nichts. Sie starrten nicht einmal auf ihre Handys. Es waren überwiegend ältere Leute. Sie benutzten Tastentelefone. Der 20-jährige Bräutigam konnte sich an sein viel zu weites und zu langes gestreiftes Sakko nicht gewöhnen. Er war groß, dürr, wirkte unsicher, womöglich wegen des Sakkos. Die Braut hatte pechschwarze Haare, dunkle, tiefe Augen und heißes, grelles Make-up. Sie hielt den Bräutigam an der Hand, wie man einen Regenschirm hält, lässig genug, damit man nicht denkt, dass man diesen Schirm wirklich braucht, aber auch aufmerksam genug, damit man ihn nicht vergisst. Die Braut schaute die Soldaten offen und durchaus interessiert an, lächelte dabei zurückhaltend. Der Bräutigam seinerseits gab sich Mühe, die Soldaten zu ignorieren. Er wandte die Augen ab, sah nervös weg, blickte kurz auf, senkte den Kopf wieder. Doch dann berührte er sanft ihren Bauch und schaute alle an. Diesmal voller Stolz.
Constanze Becker und Janusz Torp mit zwei Erzählungen von Serhii Schadan aus seinem Buch »Keiner wird um etwas bitten«, in der Übersetzung aus dem Ukrainischen von Sabine Stör und Juri Durkot. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, eine Koproduktion von MDR Kultur und NDR Kultur. Sie finden alle Erzählungen auch in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die gegenseitigen Angriffe von Israel und dem Iran eskalieren weiter. Am Morgen gab es in Israel Raketeneinschläge in Tel Aviv und in der nördlich gelegenen Hafenstadt Haifa. Nach israelischen Angaben starben 8 Menschen, 92 wurden verletzt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Inken Henkel.
Israels Verteidigungsminister Katz hat nach den Angriffen vom Morgen den Bewohnern von Teheran mit Konsequenzen gedroht. Bei dem massiven Vergeltungsschlag aus dem Iran wurde ein 20-stöckiges Wohnhaus im Raum Tel Aviv getroffen. Auch im Stadtzentrum von Tel Aviv gab es einen Einschlag und in Haifa im Norden des Landes. Im Iran waren am Abend der Chef des Geheimdienstes und sein Stellvertreter bei israelischen Angriffen getötet worden. Israel hatte die 4. Nacht in Folge iranische Militär- und Atomanlagen angegriffen. Nach iranischen Angaben sind insgesamt über 220 Menschen getötet worden. Präsident Pezeshkian erklärte, sein Land werde weiterhin auf sein Recht auf Atomenergie und Kernfusion